Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Heute ist Mittwoch, der 20. Mai 2020.
Ja, und was kann es Schöneres geben, als in den Sporttag zu starten mit uns, mit Stand jetzt, das heißt mit meinem Kollegen Malte Asmus, dem Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Und natürlich mit meinem Kollegen Andreas Wurm, dem Sportfan, Sportjournalisten und Stadionsprecher der DFB-Auswahl.
Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
Nö, ich auch nicht. Wenn ihr aber findet, wir kauen euch hier jeden Morgen bei unserer Sendung ein Ohr ab, dann haben wir heute was für euch.
Nämlich einen, der das buchstäblich und nicht nur im übertragenen Sinne einmal getan hat. Und vielleicht wird es bald sogar noch einmal passieren. Mike Tyson wird ein Thema bei uns sein.
Und apropos Ohren, wir haben auch noch Kindergeschrei heute in der Sendung. Also nicht das übliche unserer Kinder, die vor der Homeoffice-Tür rumoren.
Nee, sondern das eines frisch geborenen Säuglings. Das der Tochter einer echten Sportlegende.
Dazu wie immer das Geburtstagskind des Tages. Gute Nachrichten für alle Basketballfans. Doch beginnen werden wir, zumindest aus Sicht vieler Werder-Fans, mit einem eher schlechten Thema.
Oh ja, denn wir stellen die Trainerfrage bei Werder Bremen.
Stand jetzt Top-Thema.
Werder Bremen hoffte auf eine Initialzündung im Abstiegskampf. Trainer Kohfeldt hatte vor dem Spiel gegen Leverkusen noch erklärt, dass seine Mannschaft das Spiel in die Hand nehmen wolle. Doch davon war dann im Spiel nicht viel zu sehen. Und am Ende, da hatten die Bremer nicht das Spiel in den eigenen Händen, sondern den Kopf in den eigenen Händen, nämlich vergraben. 1:4 hieß es nach 90 Minuten. Werder taumelt weiter Richtung Zweitklassigkeit. 5 Punkte. Bei einem Spiel weniger beträgt Stand jetzt der Abstand auf den Relegationsplatz. Alex Backlage, Redakteur bei der NOZ, der hilft uns mal, die Lage Stand jetzt bei Werder einzuordnen. Hallo Alex.
Moin Malte.
Alex, wo drückt denn der Schuh bei Werder?
Wo soll man da anfangen und wo soll man da aufhören? In der Offensive und in der Defensive. Generell hakt es bei Werder. Jetzt sollte man nach einem Spiel und einem Geisterspiel nicht schon wieder sagen, es ist alles aus. Aber ich sag mal so, die Situation für Werder ist natürlich nicht besser geworden. Kohfeldt hat auch gesagt, wir müssen uns auf unsere Offensive jetzt ein bisschen stürzen und da positiv in die nächsten Spiele gehen, weil defensiv sieht es ja katastrophal aus mit der schlechtesten Defensive der Liga. Offensiv sieht es aber gerade auch nicht viel besser aus. Also sich gerade an irgendwelche Strohhalme zu klammern, fällt gerade bei Werder sehr schwer.
Das klingt alles so nach Durchhalteparolen. Wenn wir die Offensive uns angucken, okay, da gab es ja Bewegung teilweise im Spiel, jetzt gerade gegen Leverkusen nach vorne, aber der Ertrag blieb aus. Die dickste Chance wurde liegen gelassen.
Der Experte von der Zone, der Jonas Hummels, hat es gestern ganz gut gesagt. Die standen hinten teilweise ganz gut und dann haben sie den Ball erobert. Aber das war dann halt irgendwie noch 70 Meter zum Tor. Und da sagte er so schön, wie sollen die diese 70 Meter jetzt überbrücken? Hm. Es fehlte halt an allem. Im Sturm natürlich auch. Rashica ist natürlich ein guter Mann, hat jetzt aber auch schon, glaube ich, relativ lange nicht mehr so gut gespielt. War gestern auch nicht sein bester Tag. Ja, also vorne weiß ich nicht, wer da die Tore schießen soll im Moment.
Und hinten ist man extremst anfällig. Du hast es schon gesagt, schlechteste Defensive der Liga. Die Schießbude der Liga, haben wir gestern bei Stand jetzt gesagt. Und vor allen Dingen viel gegen Leverkusen auf. Hohe Bälle, große Probleme.
Ja, diesmal waren es ja keine Standardsituation, aber trotzdem waren es Kopfballtore. Also die Problematik bleibt anscheinend, dass sie viele Standardtore kriegen und jetzt auch noch ganz normale Kopfballtore aus dem Spiel. Wie gesagt, ich bin auch tatsächlich ein bisschen sprachlos, was Werder da macht. Und Kohfeldt war ja mit sehr viel Optimismus in das Spiel gegangen. Und für mich, ich will nicht sagen, es war eine Bankrotterklärung gleich im ersten Spiel. Leverkusen ist natürlich auch eine Top-Mannschaft im Moment, die gut aus den Startlöchern gekommen ist. Und deswegen, was die Abwehr angeht, wenn man so eine Probleme nicht in den Griff bekommt, dann wird's halt auch schwierig mit dem Klassenhalt, muss man ganz ehrlich sagen.
Die Corona-Abstandsregeln ein bisschen zu wörtlich genommen und auf das Spiel übertragen, das Resultat auf jeden Fall niederschmettern. 10 Heimspiele am Stück, jetzt sieglos, die letzten 7 in Folge sogar verloren. Kompletter Negativrekord für Werder Bremen, genauso wie dass Werder in 18 Heimspielen am Stück jeweils mindestens ein Gegentor kassiert hat. Am vorgestrigen Tag sogar 4. Das sei trotzdem kein K.O.-Schlag, sagt der Trainer. Du hast es eben schon angesprochen. Man müsse das Positive behalten, hat er gesagt. Sonst wird es nicht gehen. Dann wird auch der Knoten irgendwann mal platzen. Aber viel Zeit bleibt Werder ja nicht mehr. Die Saison nähert sich ja dem Ende. Und der Abstand zum rettenden Ufer, der wird ja auch nicht unbedingt kleiner.
Ganz klar. Also was soll Kohfeldt gerade auch anderes machen, als Durchhalteparolen zu verkünden? Natürlich kann es sein, wenn sie jetzt das nächste Spiel auswärts und nicht zu Hause spielen in Freiburg und wenn sie das mal gewinnen und egal wie und wenn sie es durch ein Eigentor gewinnen oder wie auch immer, dann könnte es natürlich sein, dass da vielleicht nochmal ein Ruck durch die Mannschaft geht, aber im Moment, auch wenn Leverkusen gestern ein guter Gegner war, hat mir auch, wenn das Ambiente natürlich für alle komisch war, so ein bisschen auch die Einstellung gefehlt und ein bisschen der Glaube überhaupt da irgendwas zu reißen.
Einstellung adressiert natürlich dann in der Kritik auch den Trainer. Jetzt hat der Sportchef Frank Baumann dem öffentlich den Rücken gestärkt. Klar, die Verletzungsmisere vom Saisonstart, das war ja auch eine herbe Hypothek, die Werder da aufgedrückt wurde. Da konnte der Trainer nicht unbedingt was für. Zudem ist ja auch Baumann selbst nicht ganz unschuldig an der Lage bei Werder. Die Kaderplanung, da hatte er ja selbst in der Winterpause durchaus Fehler zugegeben. Dem Kader fehle das gewisse Etwas, hat er damals gesagt. Der Verlust von Max Kruse, das meint er wahrscheinlich, sei nicht kompensiert worden. Es fehlten damit auch dominante Typen im Kader. Aber reicht das zur Erklärung der Lage oder wie viel Schuld trägt auch Kofeld aus deiner Sicht an der Situation?
Also wie du das gerade schon richtig gesagt hast, die Hinrunde war natürlich, da gab es viele Probleme und auch nicht Probleme, die irgendwie hausgemacht waren. Die Verletzungsmisere war schon sehr, sehr erdrückend für so einen Verein wie Werder, der jetzt nicht so eine Kaderquantität und Qualität hat wie jetzt die Topvereine. Es gibt immer so in der Pro-Saison irgendwie das ein oder andere Team, wo man denkt, wie sind die da unten jetzt reingeraten? Das haben ja auch irgendwie gestern die Leverkusener gesagt. Simon Reubes meinte auch, die haben eigentlich einen viel zu guten Kader, um da zu stehen, aber das ist dann halt so eine Negativspirale. Und Kofeld ist da natürlich als Trainer natürlich auch nicht unschuldig und Frank Baumann natürlich auch nicht. Ich bin aber immer jemand, der es nicht nach ein paar Spielen dem Trainer gleich in die Schuhe schiebt. Langsam bleibt einem nicht mehr viel übrig, als die Trainerfrage natürlich zu stellen. Jetzt auch in dieser Phase im Hinblick auf die Geisterspiele, die jetzt nun mal da sind, ob man jetzt einen Feuerwehrmann holt, kann man natürlich drüber diskutieren, keine Frage. Aber es ist natürlich auch was anderes in der Zusammenarbeit jetzt mit der ganzen Quarantäne-Geschichte, mit den Hygienevorschriften. Ob man da jetzt den Trainer nochmal in Frage stellt und nochmal was Neues versucht, ist durchaus denkbar, klar, werden sie sich auch denken. Aber im Moment, wie du ja schon sagtest, stärken sie ihm noch den Rücken. Und sie hoffen einfach auf das Prinzip, dass sie jetzt irgendwann mal ein Spiel gewinnen.
Also glaubst du auch nicht, dass Baumann jetzt bei weiteren Niederlagen dann noch umschwenkt oder irgendwann ist es zu spät?
Ja, irgendwann ist es zu spät, aber normalerweise ist es ja immer der Werder-Weg, immer so lange wie möglich an dem Trainer festzuhalten. Also war es ja auch immer. Das wird jetzt ja auch in der Journalistenbranche Baumann vorgehalten, dass sie krampfhaft an Kofeld festhalten, obwohl er ja schon sehr viel Kredit jetzt auch verspielt hat. Klar, wenn es jetzt, sag ich mal, die nächsten zwei Spieltage auch nochmal Niederlagen gibt, ob die dann nochmal so unter Druck geraten, sei es von den Medien oder wie auch immer, dass es nochmal einen Trainerwechsel gibt, das ist nicht auszuschließen, aber ich glaube schon, dass sie es auch mit Kofeld durchdrücken wollen.
Stand jetzt eher nicht. Was könnte den Bremern denn noch Hoffnung geben, dass sie es schaffen mit dem Ligaerhalt, dem Klassenerhalt? Vielleicht das Restprogramm. Paderborn, Mainz und Köln. Das sind die letzten drei der letzten vier Gegner auf der Zielgeraden. Das könnte ein Fund sein.
Aber vielleicht ist es dann ja auch schon zu spät, ne? Also sich auf die letzten vier Spiele zu versteifen, da könnte der Abstand schon groß sein. Ich glaube, viel hängt auch davon ab, wie das Nachholspiel gegen Frankfurt, das ist ja auch schon eine Mannschaft, die jetzt unten drin ist, wie das aussieht. Wenn das natürlich gewonnen wird, dann sind sie halt wieder dran in Schlagdistanz, wie man so schön sagt. Aber sich auf die letzten vier Spiele zu berufen, wo jetzt noch für Werder noch 9 Spiele ausstehen, dann könnte der Zug schon längst abgefahren sein.
Stand jetzt regiert also noch das Prinzip Hoffnung bei Werder Bremen. Die Lage wird weiter spannend bleiben. Wir haben auf sie geguckt mit Alex Barklage, Redakteur der NOZ. Alex, vielen Dank.
Kein Problem, gerne.
Stand jetzt aktuell.
Stand jetzt haben wir gute Nachrichten für alle Sport- und speziell für alle Basketballfans, Andreas.
Oh ja, die bayerische Staatsregierung hat das Hygienekonzept der BBL für gut befunden. Ach, was sag ich? Sie haben es in den höchsten Tönen gelobt.
Es sei ein sehr überzeugendes Hygienekonzept, weil es praktisch unmöglich mache, dass einer nach außen geht oder von außen was reingetragen wird. Das sagte Florian Herrmann, der Leiter der Staatskanzlei.
Und daher konnte die bayerische Staatsregierung den Plänen der BBL auch zustimmen. Die Saison wird also fortgesetzt. Es wird wie im Fußball auch hier ein Meister ermittelt.
Und die bayerische Staatsregierung, die musste deshalb zustimmen, weil die BBL im Juni mit einem 10-Team-Turnier über 3 Wochen in München entschieden werden soll. Und während der gesamten Turnierdauer, da sollen alle 10 Teams in einem Münchner Hotel in Quarantäne zusammengezogen werden, um zu verhindern, dass Spieler und Verantwortliche mit anderen Menschen in Kontakt kommen und sich mit Corona infizieren.
Wir haben euch das Konzept der BBL ja gestern ausführlich erläutert. Zwar gar nicht so einfach, es ist ausgesprochen umfangreich und in Zügen vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber es ist deutlich strenger als in der Bundesliga. Bevor es aber in München losgehen kann, müssen die Teams sich erstmal noch 3 Wochen an ihren jeweiligen heimischen Standorten unter strengen Hygieneauflagen vorbereiten. Währenddessen werden sie natürlich auch regelmäßig getestet.
Selbstverständlich. Immerhin dürfen sie aber in der Vorbereitungszeit zu Hause Kontakt zu ihren Familien haben. Allerdings auch den nur unter strengen Auflagen. Und die jeweiligen Gesundheitsämter, die entscheiden dann, wann die einzelnen Teams richtig ins Mannschaftstraining einsteigen können.
Wir steigen an dieser Stelle aber mal ganz kurz aus, sind dann gleich wieder zurück und dann geht's bei uns weiter mit einer heute leicht derangierten Dreierkette, möchte ich sagen, und dem Stand jetzt möglichen Comeback zweier Boxlegenden.
Die Stand jetzt Dreierkette.
Auch wenn unser Intro eine Dreierkette angekündigt hat, Andreas, die kriegen wir heute nicht zusammen.
Ja, das ist überraschend, aber war am 20. Mai ist in der Sportgeschichte nämlich einfach nichts Relevantes passiert.
Mal gucken, ob heute noch irgendwas Relevantes passiert, was wir dann im nächsten Jahr nacherzählen können. Deshalb, unsere Dreierkette heute sieht realtaktisch eher aus wie eine Doppelsechs.
Aber sie hat es trotzdem in sich, wie ich finde.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Usain Bolt, der jamaikanische Wundersprinter, der während seiner aktiven Laufbahn auf die wundersame Wirkung der Yam-Wurzel schwörte, wird jetzt immer häufiger die Frage nach Yam-Yam oder Happa-Happa hören. Der 33-Jährige ist nämlich zum ersten Mal Vater geworden. Seine Frau Kasi brachte ein Mädchen zur Welt und ich kann das nachvollziehen, auch er hat erstmal diesen Vatergedanken. Jeder Mann, jeder Junge spielt nicht mit mir. Man sollte besser die Füße stillhalten und sich fernhalten von meiner Tochter. Jetzt verlagert sich also auch sein Fokus nach seiner unfassbaren Karriere mit 8 Olympiasiegen und Weltrekorden über 100 und 200 Meter. Versuchte er sich als Profifußballer, hat sogar, allerdings vergebens, bei Borussia Dortmund angeheuert. Dann stieg er in die E-Mobilität ein und vertreibt seitdem erfolgreich Elektroscooter. Jetzt also wird er in Bobbycars und Puppenhäuser investieren. Und eines ist mal ganz sicher, er ist nach wie vor der Schnellste auf dem Weg zum Windeleimer.
Blitzschnell sogar. Also positive Nachrichten aus dem Hause Bolt. Und auch im Flop geht's um positive Schlagzeilen. Die sind allerdings hier eher negativer Natur. Denn wenn in den letzten Wochen über positive Tests im Sportumfeld gesprochen wurde, dann waren ja meist Corona-Tests gemeint. Doch langsam fängt es ja wieder an, die Normalität Einzug zu halten. Und in diesem Fall muss man dann sagen, wirklich leider. Denn mit der schrittweisen Rückkehr zur Normalität rückt auch das Thema Doping wieder mehr in den Fokus und damit auch der Radsport, zumindest im aktuellen Fall. Luis Villalobos vom US-Rennstall EF Pro, der wurde positiv auf GHRP6 getestet. Das ist ein Wachstumshormon und seine Einnahme natürlich nicht erlaubt. Villalobos wurde daraufhin erstmal vorläufig gesperrt. Die Öffnung der B-Probe, die steht allerdings noch aus.
Geburtstagskind des Tages.
Happy Birthday Nils Schumann, 42 wird er heute, der 800 Meter Olympiasieger von 2000.
Damals rannte der Blondschopf in Sydney im furiosen Endspurt der Weltelite davon. Nicht mal der favorisierte Wilson Kipketer aus Dänemark hatte ihm irgendetwas entgegenzusetzen.
Schumann's taken the lead. Will Kipketer get to him? Schumann's just in front. Kipketer won't get him. Schumann's won it. Kipketer second side, Gurney third.
Schumann feierte mit gerade mal 22 den größten sportlichen Erfolg, den man sich vorstellen kann.
Wenn man böse ist, dann feierte er nicht nur seinen größten, sondern auch seinen letzten Erfolg. Gut, es gab später nochmal EM-Bronze für ihn, aber das war eher die Ausnahme als die Regel. Denn statt von Sieg zu rennen, wie viele Experten ihm nach dem Olympiasieg prognostiziert hatten, eilte er eher von Verletzung zu Verletzung. Das brachte Sorgen mit sich, beruflicher und auch privater Natur.
Ja, und aus dem makellosen, weißblonden Helden war ein unter Dopingvorwurf stehender Kahlkopf geworden. Das ist nicht meine Aussage, sondern das schrieb Schumann selbst in seiner Biografie viele Jahre später über die schwerste Zeit seines Lebens.
Diese Dopingvorwürfe, die lösten sich zum Glück für Schumann in Luft auf und er schaffte nach Jahren des Leidens inklusive einer Privatinsolvenz den Turnaround. Heute arbeitet er als Personal Trainer in Erfurt und er feiert dort sicherlich heute seinen Geburtstag.
Wir sagen alles Gute, Nils Schumann.
Stand jetzt aktuell.
Stand jetzt ist es so, dass man, wenn man dir ein Stück Ohr abbeißt, du eine ordentliche Kante drin hast. Hast also was Bleibendes.
Evander Holyfield, der kann davon ein Lied singen. Einen Schönheitspreis gewinnt er mit seinem Ohr, das vor mittlerweile 23 Jahren von Mike Tyson perforiert wurde. Sicherlich nicht mehr. Im legendären Bite Fight, da standen sich die einstigen Ausnahmeboxer das letzte Mal im Ring gegenüber. Ein knappes Vierteljahrhundert später wird ein Sensationscomeback der beiden Boxlegenden aber immer wahrscheinlicher. Es könnte eine Neuauflage geben.
Das ist unfassbar. Holyfield ist mittlerweile 57 Jahre und er sagte in einem Radiointerview, dass die Gespräche mit Tysons Team auf Hochtouren laufen. Wir haben noch keinen Deal, aber wir arbeiten daran, sagte der frühere Cruiser- und Schwergewichtsweltmeister.
Es wäre dann der dritte Kampf zwischen zwei der größten Boxer aller Zeiten. Wir erinnern uns, im November 1996, da hatte Holyfield Iron Mike im Boxmecker Las Vegas spektakulär durch technischen Knockout besiegt. Ein halbes Jahr später wurde Tyson dann im Rematch in der dritten Runde disqualifiziert, nachdem er Holyfield eben ein Stück Ohr abgebissen hatte. Jetzt also das Comeback und da sagt man doch sofort, haben die eigentlich eine Macke? Beide über 50, ja schon fast 60, das war früher schon lebensgefährlich, was die gemacht haben und es ist heute ganz und gar.
Ja, und natürlich würde das jetzt nicht über 12 Runden gehen, sondern Tyson schrieb auf Instagram, dass er sich so 3-4 Runden gut vorstellen kann. Dabei geht's dann nicht um einen Gürtel und eine Millionenbörse, sondern um möglichst viele Einnahmen für wohltätige Zwecke. Also es hat dann schon sein gutes Ich will Geld sammeln, sagt er, für Obdachlose und drogenabhängige Chaoten, so wie ich früher einer war. Auf Instagram postete Iron Mike, der 1996 mit 20 Jahren und 144 Tagen jüngster Schwergewichtsweltmeister in der Geschichte des Boxsports wurde, einen kurzen Clip für seine Fans. Es scheint so, als hätte er auf wundersame Weise an Schnelligkeit und Schlaghärte nichts eingebüßt. Kann man sich fast nicht vorstellen.
Das kann Holyfield aber auch kontern. Der hat nämlich auch Trainingsszenen in den sozialen Medien veröffentlicht. The Real Deal, so ja sein Spitzname, der strebt ebenfalls Showkämpfe an, um mit seiner Holyfield-Stiftung Kindern zu helfen. Dass es jetzt tatsächlich zu einem dritten Showdown mit dem Erzrivalen Tyson kommen könnte, das hat sich aber eher zufällig entwickelt. Er hat selber gesagt, das hat eine Eigendynamik bekommen. Er ist zurück ins Gym, ich auch. Und irgendwann haben die Menschen dann über diesen Kampf einfach geredet.
Ich finde es fantastisch. Ich hoffe, die machen das dann auch wirklich als Showkampf und hauen sich nicht die Birne ein. Spüren werden sie beide nicht mehr so richtig viel. Aber es ist eine tolle Idee, dass die beiden nochmal in hohem Alter in den Ring gehen, oder?
Ich bin gespannt auf diesen Fight. Aber selbst Rocky Balboa hat ja in Teil 6 mit dem biblischen Alter noch geboxt.
Allerdings, ja.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Leider kann ich euch auch heute kein Sportevent empfehlen. So viel passiert ja aktuell noch nicht in der Sportwelt, aber das ändert sich ja von Tag zu Tag. Ich kann euch aber einen Podcast von meinsportpodcast.de aus dem reichhaltigen Angebot empfehlen. Heute zum Beispiel BVBeben, den Borussia Dortmund Podcast, moderiert von meinem Kollegen Julius Eid. Und der erzählt uns mal, was es in der neuesten Ausgabe zu hören gibt.
Hallo und guten Morgen, hier ist Julius Eid von BVBeben, dem BVB-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und genauso wie es mit der Bundesliga weitergeht, geht's jetzt auch bei uns weiter. Es ist eine neue Folge draußen. Wie immer haben wir das letzte Spiel des BVB ausführlich analysiert. Dieses Mal eben das Revierderby, taktisch versucht zu erklären, was da passiert ist. Genauso auch drauf geguckt, was hatte die Pause vielleicht für eine Auswirkung auf die Mannschaften. Ist auf jeden Fall, ich denke sogar über BVB-Sympathie hinaus für Zuhörer interessant, alleine eben aufgrund der taktischen Tiefe, die wir da versuchen an den Tag zu legen. Ich hoffe, ihr hört mal rein und habt Spaß dabei, genauso wie wir immer bei der Aufnahme. Das Ganze mache ich nämlich mit meinem Kollegen Christoph Albers und der ist natürlich auch am Start. Ansonsten wünsche ich einen schönen Start in den Tag und bis bald.
Das waren sie, die Sportthemen des heutigen Tages. Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir bringen euch ja werktäglich morgens um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand, versorgen euch mit hoffentlich genug Argumentationsfutter, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet seid. Wegen des Feiertags sind wir morgen dann aber nicht da, sondern erst am Freitag wieder.
Jetzt ran an die Kaffeetassen. Schönen Mittwoch für euch. Und wenn euch Stand jetzt gefallen hat, dann abonniert den ersten Sport-Podcast des Tages mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes. Wir freuen uns, wenn ihr uns eure Meinung sagt und bestenfalls sogar mit ein paar Sternen bewertet. Und wenn euch Stand jetzt also gefällt, dann sagt's gerne weiter und gerne auch meinsportpodcast.de.
Hier findet ihr nämlich Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse, einen schönen Sporttag und bis zum Freitag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.